Lebenslauf, der Podcast von und mit Markus Ramers und Jörg Weitz.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen zu unserem Lebenslauf-Podcast Folge Nummer 16. Ja, eigentlich wäre es ja schön, wenn wir mal ein anderes Intro haben würden, wenn wir nämlich darüber reden würden, was wir machen, aber die Wahrheit ist ja, wir wissen es nicht, oder?
Wie ist das denn zu verstehen?
Naja, also es ist nicht so, dass wir uns hinsetzen und sagen, die heutige Folge heißt so und so und so, wir machen da was drüber, sondern wir nehmen erst auf, gucken, was rausgekommen ist und dann setzen wir uns ja mit dem Titel auseinander.
Vielleicht ergibt sich ja ein Folgentitel. Wir können ja am Ende nochmal überlegen, ob uns ein Titel spontan einfällt, ansonsten machen wir es im Nachgang.
Das wäre eine gute Idee.
Aber eine freundliche Begrüßung ist doch immer dabei. Wir freuen uns und machen eine freundliche Begrüßung zum Intro. Manchmal erzählst du direkt, wie es dir geht, was du erlebst hast. Deswegen erste Frage, Jörg, wie ist die Lage bei dir?
Ja, also läuft jetzt nicht nur nach vorne, sondern auch rückwärts. Aber prinzipiell kann man schon sagen, es läuft. Also es ist ja seit unserem letzten Podcast eine Menge passiert. Wir schreiben heute den 20. August. Das heißt, ich bin ab dem Wochenende wieder beruflich unterwegs. Deswegen sind wir gezwungen, weil wir ja wieder bei unserem Dienstag bleiben wollen, wann wir erscheinen, die Folge früher aufzunehmen. Ja, also erstmal vielleicht eine Frage an dich. Wir beginnen mit einer historischen Frage, bevor ich dann erzähle, was so alles passiert ist. Ja. Was war heute vor 46 Jahren?
Am 20. August?
Ja.
Können alle ein bisschen mitraten vor 46 Jahren? Du bist in den Kindergarten gekommen?
Ich wollte gerade sagen, so alt bin ich doch überhaupt nicht, aber ich stelle gerade fest.
Weiß, nee. Oder? Ja, ja, du bist ja 50 geworden, war jetzt nicht schlecht geraten. Ja,
nee, das stimmt. Nee, aber das war es nicht. Also vielleicht war es das, aber ich könnte mich nicht
daran erinnern. 46 Jahre?
Nein, sagen wir mal, schon ein Thema, was
Also es ist jetzt nichts Persönliches bei dir, sondern es ist ein weltpolitisches Ereignis.
Ja gut, weltpolitisch. Also es ist ein Weltereignis, kann man schon sagen.
Okay, also es war 1900, kann man ja zurückrechnen, ne? 1980.
Ja.
Dann am 20. August. Jetzt überlege ich, war 1980. Ja, was könnte da gewesen sein? Vielleicht hat es was mit Sport zu tun. Ich mache mal so ein bisschen eine Radio.
Ja.
Hat was mit Sport zu tun.
Ja.
Also 1980 und dann 20. August. So, 1980 war, wenn ich jetzt mal auf Fußball blicke, hat es was mit Fußball zu tun?
Nein,
gar nicht. Okay, bei Fußball wäre ja auch 80 eine EM gewesen. Ich glaube sogar, dass wir 80 Europameister geworden sind, aber es ist meistens immer früher, es ist immer Juni, Juli sind die Fußballturniere.
Ja, müsste, genau.
Das heißt, August wäre kein Fußballturnier gewesen. Es war Olympische Spiele 1980.
Oh ja, hast recht.
Waren die in Moskau? Die sind damals boykottiert worden von den meisten westlichen Staaten.
Ja.
84 dann Los Angeles, dann wurden die teilweise von den Ostblockstaaten boykottiert.
Ja, weißt du, woran ich mich 84 dran erinnern kann, als dieser Raketenmann reingeflogen kam? Kennst du diese Szene?
Nee.
Ja, also der hatte ja so einen Flugrucksack an.
Ja.
Und also unfassbar, als achtjähriges Kind sowas zu sehen, das war mein absoluter Held.
Ja, cool.
Ja, klar.
Ja, ja. Nicht schlecht.
War es aber auch nicht.
Aber Olympische Spiele war auch nicht. Aber die müssten 1980 in Moskau so um den Zeitraum gewesen sein.
Also ich gebe dir einen
Tipp.
Aber
was ist Sport? Also Fußball hat es nichts mit zu tun.
Nee, eher mit meinem Hobby, was ich noch so habe.
Sportkegeln.
Nein, mit dem anderen Hobby, was etwas höher stattfindet.
Bergsteigen.
Ja.
Bergsteigen. 1980. Ist da irgendjemand auf Mount Everest raufspaziert?
Ja, also ob man es raufspaziert nennen kann, aber ja.
Reinhold Messner oder so ein Typ?
Exakt.
Nein, wow, ja. Guck mal, wie gut ich im Rat bin.
Ja, 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 genau, ja gut.
Also Reinhold Messner war am 20. August 1980, war der selbst dann zum ersten Mal auf dem Mount Everest?
Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber die Art und Weise, wie er es gemacht
hat. Ohne Sauerstoff.
Ja, genau. Solo und ohne Sauerstoff.
Heute, vor 46 Jahren. Du als Experte in dem Bereich, ich meine, du warst jetzt nicht ganz auf dem Mount Everest, aber du warst in der Nähe. Also hast du mich auch gesehen. Und
so gesehen. Aber so gesehen war ich in der
Aber
Nähe.
Ist das wirklich, also ich war mal, was ist das Höchste, was ich war? Ich war auf der Zugspitze mal, aber ich war auch mal in Österreich höher. Also ich war auch mal über 3000 Meter. Und,
das ist die Zugspitze, 2,985.
Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Ne? Wir haben in Deutschland noch nicht mal einen Berg über 3000 Metern. Das ist nein, eigentlich ist es ein Trauerspiel. Ne?
Nein, eigentlich müssen sie ein paar Steine noch drauflegen.
Da fahren auch nur so viele Leute hoch, weil das der höchste Berg Deutschlands ist.
Ja, klar.
So, da zahlst du auch wahnsinnig viel Geld für diese Bergbahn da hoch. Ist schön, ne? Irgendwo so vom Alpsee da hoch, habe ich mal gemacht. Haben wir wirklich gemacht. Letztes Jahr haben wir es im Urlaub gemacht, sind wir da hochgefahren. Und, weil wir waren 3 Tage in Garmisch-Partenkirchen. Da hatten wir, okay, komm, fahren wir einmal zur Zugspitze hoch, auch mit den Kindern machen wir früh morgens. Ne? Vielleicht kommen wir noch um Frühstück oder so, nette Sache. Da ist ja irgendwie alles.
Ganz ruhig in der Natur. Super.
Sind wir da hochgefahren? Alles Nebel.
Ja, ja, ja.
Nichts gesehen.
Ja.
Du hast eigentlich einen schönen Blick von da, nichts gesehen. War einzige Katastrophe. Aber du bist ja nochmal eben für 4 Personen da hochzufahren, bist du 80 Euro los. Also war wirklich. Und dann waren wir noch in Österreich ein paar Tage. Und dann hatten wir da waren wir in so einem Hotel auch ein paar Tage und dann hatten wir so eine Summercard, Bergbahn alles inklusive, sämtliche Bergbahnen, da konntest du locker über 3000 fahren und hier, da was, viel höher als die Zugspitze. Und, ey, was haben wir da eigentlich gemacht? Aber klar, höchster Berg Deutschlands,
ja.
Machst du Zugspitze. Aber also ich war mal über 3000, worauf ich hinaus will ist, ja, ich bin auch einmal mit dem Fahrrad sehr hoch gefahren, auf den Rettenbachferner, das ist bei Sölden. Gilt, aber wird wahrscheinlich drüber gestritten, als höchster Straßenpunkt Europas, weil du da auf über 2,8 bist. Und dann merke ich schon, so beim Fahrradfahren wird kälter, merke da aber auch, Beine werden müder, ist irgendwie steil da hoch und war auch ziemlich fertig. Also das jetzt mit der dünnen Luft habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob das alleinige Problem gewesen ist. Aber du warst ja deutlich in höheren Sphären. Ist das tatsächlich so, dass das also ohne Sauerstoff dann irgendwann schwierig wird, weil das so ist? Also wie schätzt du das ein?
Ja, also ich habe noch nie oben Sauerstoff bekommen, aber du hast recht, ich war jetzt auch nicht auf die Spitze oder auf dem Gipfel des Mount Everest. Also meine höchste Höhe waren knapp 6000. Das merkst du, ja, also wenn du Schritte machst, also es gibt ja diese Videos, wo die Leute so ganz langsam gehen und einmal atmen und den nächsten Schritt und so weiter, das geht natürlich auf 6000 mit Sicherheit noch wesentlich besser als 8000, aber du merkst es, ja, also weil es macht schon was mit deinem Organismus, wenn du dieser Höhe bist, also ich persönlich kann immer nur sagen, ich schlafe da nie, also du döst so ein kleines bisschen,
okay.
Aber dass du jetzt sagst, du kommst so in richtige Schlafphasen rein, das ist einfach nicht so. Und dadurch fehlt dir natürlich in einer gewissen Art und Weise die Regeneration und das merkst du. Jetzt muss ich dazu sagen, dass Himalaya körperlich für mich wesentlich einfacher war als Kilimanjaro, weil Kilimanjaro natürlich innerhalb von 4 Tagen von 1700 auf 6000 und dann an anderthalb Tagen wieder runter. Und im Himalaya akklimatisierst du ja anders. Ne? Aber nichtsdestotrotz, du bekommst das schon da oben mit. Ne? Also deswegen gehst du auch sehr, sehr, sehr langsam. Wobei das Interessante ist, am Ende des Tages ist es jetzt eine besondere Leistung. Also ja, ist es wahrscheinlich, wenn du ohne Sauerstoff auf den Mount Everest gehst. Also macht das jetzt einen Menschen besser oder weniger? Aber ich bin heute drüber gestolpert, weil es mir angezeigt wurde.
Aber es machen ja auch viele Sportler Höhentrainingslager.
Ja.
Und es gibt ja sogar inzwischen so Schlafkammern, wo man die Höhe einstellen kann, weil das auch gerade irgendwie sinnvoll ist. Also ich kenne zum Beispiel, weiß nicht, Radsportler, ich war ja bei der Tour de France, habe ich letzte Folge erzählt. Und dann gibt es einige, die machen natürlich, Höhentrainingslager ist inzwischen Standard da bei allen Teams. Es gibt aber auch manche, die haben zu Hause in ihrem Haus irgendwie so ein Zimmer, was die extra so eingerichtet haben, wo die einen bestimmten Druck einstellen können, um eine Höhe zu simulieren und so weiter.
Ja.
Aber die müssen ja auch schlafen. Wenn die da nur rumdösen, dann bringt das ja auch nichts.
Du kannst deinen Organismus natürlich schon trotzdem drauf vorbereiten.
Okay.
Ne? Weil, wenn ich jetzt nochmal Himalaya, wir waren ja ungefähr 2,5, 3 Wochen in der Höhe, also beziehungsweise über 3,5, 4000. Du gewöhnst dich in einer gewissen Art und Weise schon daran.
Ja.
Auch die Strapazen, die du im Laufe des Tages hast. Aber du bist dann eben trotzdem irgendwie gefühlt ständig so ein bisschen müde. Was auf der einen Seite gut ist, weil du legst dich abends immer relativ früh hin. Also du hast ja auch keine großartigen beheizten Flächen da oder was auch immer. Du bist einfach nur froh, wenn du dann in deinem dicken, wirklich Schlafsack liegst und dann zumindest mal ein bisschen regenerieren kannst. Aber diese typischen, ich sag mal, Schlafphasen, wie du sie hier hast, also ich persönlich habe sie nie.
Hast du danach so einen Fitnesszugewinn festgestellt?
Ja.
Ja. Also durch die ja. Zeit in der Höhe, wenn ja. du da wieder runter bist auf ja. einer normalen Höhe, dass du dann quasi einfach, ja.
Ja, aber du wirst lachen, das habe ich tatsächlich sogar, wenn ich nicht ganz so extrem hoch bin. Also ich bin ja ein Galtürliebhaber, wo ich seit 1998 regelmäßig auch wirklich hinfahre. Und wenn ich da eine Woche, anderthalb war und ich war da laufen, ja. Und ich komme nach Hause und wir reden dann nur über, je nachdem, wo ich laufe, 1600, 1800 Höhenmeter.
Aber es reicht, ja.
Unfassbar. Wir sind, ich glaube, im letzten Jahr sind wir mal nach Hause gekommen, da hatte ich einen 60 Minuten Trainingslauf. Und ich war echt müde, weil durchgefahren. Aber komm, jetzt machst du den noch. Boah, ich bin den gelaufen, wirklich in einem Puls und in einer Pace, wo ich dachte, Junge, wie nur, oh Gott. Aber es reguliert sich dann auch wieder. Ne?
Das heißt, ja, klasse. Ja, ja, der Effekt hält so ein bisschen an, aber dann
genau.
schleift er wieder aus.
Genau.
Also, Jörg, als nächstes Mal Höhentrainingslager.
Ja, also das zum Thema so historischen. Ja, und ansonsten, du hast gefragt, wie es mir geht. Pass auf, die Geschichte, die ich jetzt habe und warum ich auch heute teilweise nicht gut drauf war und bin, die ist einfach so schlecht und so unglaubwürdig, dass man sie aber erzählen muss. Du weißt ja, ich bin ja bei Google der Rezensator.
So haben wir dich getauft.
So haben wir uns getauft.
Also Google verdankt dir quasi einen Großteil
seines
Geschäftsmodells. Wenn es nicht die Menschen geben würde, die wie du Google-Bewertungen macht, dann wäre Google nur halb so viel wert.
Ja, ich finde es schön, dass du das auch
oder?
So...
Oder? Also ja. Ich meine, die Google-Aktie wird abstürzen, wenn du keine Bewertungen mehr vornimmst.
Ja, ich gucke gerade, also wie gesagt, 19 Millionen Aufrufe ja, haben meine Beiträge.
19 so,
Millionen? 19 Millionen, ja.
Und weil du auch Wasserfälle bewertest.
Ja klar, ja, zum Thema Spritzverhalten und so weiter. Aber pass auf, was ist dem Google-Rezensator heute passiert?
Was passiert?
Dem Google-Rezensator hat man sein eigenes Google-Profil gesperrt.
Nein. Hast du irgendwelche unverschämten Bewertungen abgegeben?
Nein, überhaupt nicht. Also pass auf, eine kurze Werbeeinheit. Du weißt ja, ich bin ja im Vorstand des Fanprojektes 1. FC Köln 1991 e.V., dessen Beirat du ja auch angehörst übrigens. Ja. Und wir haben einen Biergarten, der immer 3 Stunden vor den Heimspielen öffnet. Also das ist quasi ein Biergarten im Gästehaus der Sporthochschule Köln, wo die Leute am Ende des Tages noch schön ihr Getränk trinken können, dann gehen die gemütlich zum Stadion rüber. Wir haben da also überhaupt keinen finanziellen Vorteil. Wir sind noch nicht quasi dieser wirtschaftliche Betreiber, aber das ist eben der Name. Ja, und mit einer großen Brauerei aus Köln,
aus Gaffel,
betreiben wir den da eben. Was für uns einfach ein schönes Image-Thema logischerweise ist. Ja. So, und jetzt hat mal irgendjemand für diesen Biergarten mit einem ganz komischen Namen ein Profil angelegt.
Okay.
Und ich habe mich dann um die Administratorenrechte bemüht. Das hat auch geklappt. Und dann wollte ich eben den Namen korrekt abändern. Ja, also Fanprojekte, Biergarten und so weiter. So, und dann musste ich ein Verifizierungsvideo aufnehmen. Das kenne ich. Also das heißt, ne, du musst dann dahin und dann wird ein Live-Video gemacht und da muss dann die Straße zu sehen sein, Unternehmensname. Du musst nachweisen, dass du in geschlossene Bereiche reinkommst, wo nicht jeder reinkommt. Habe ich gemacht und für mich war alles fein. So. Und dann habe ich gesehen, dass ich mich beim Namen verschrieben hatte. So.
Mit welchem Namen?
Ja, so mit dem Namen Fanprojekt, da fehlte irgendein Buchstaben oder Bindestrich drin. Also das war mein Fehler. Bedeutet, ich musste diesen Namen nochmals ändern, damit er dann eben korrekt ist. Ich bin ja ein kompletter Monk. Ja?
Ja.
So, und dann habe ich das nochmal gemacht und dann wurde gesagt, ja, Sie müssen das Unternehmen mit einem Video verifizieren. Ich mir dachte, sind die blöd? Ich habe das doch erst gemacht. Aber ich bin ja kompromissbereit, ja. Bin dann wieder nach Köln mit meinem Video da durchgelaufen, habe das alles gemacht und so weiter. So, und dann wurde auf einmal gesagt, der Name wurde abgelehnt, weil das kann ja alles gar nicht sein. Und dann kannst du einen Einspruch einlegen. Das habe ich auch gemacht und dann habe ich wirklich nachts 3 Stunden lang einen Einspruch geschrieben, also weil diesen Biergarten gibt es nun mal seit 3 Jahren da und für mich war klar, alles fein. Und dann haben die diesen Einspruch abgelehnt. Ne? So, und dann habe ich, oder dann wollte ich glaube ich noch, habe ich gesagt, ich kann ja nicht sein, ich ändere den Namen jetzt nochmal. Dann bekam ich wieder den Hinweis, neues Verifizierungsvideo aufnehmen, also das dritte Mal jetzt in 2,5 Wochen. Und dann bekomme ich auf einmal und wirklich auf meine geschäftliche E-Mail-Adresse, dass mein Business-Konto gesperrt wurde wegen nicht erlaubter Inhalte. Ich mir gedacht habe, ich bin ja. So, und jetzt weißt du, versuch mal bei so einem Unternehmen.
Ja, keine Chance, das läuft einfach überwiegend KI-gestützt oder sowas, da kriegst du erstmal keine reelle Person kontaktiert, das ist ja das Problem. Kann man denn eine Bewertung abgeben für Google selber?
Achso, das ist eine gute Frage.
Ja. Also kannst du als Google-Rezensator auch Google rezensieren?
Ich weiß
nicht. Da könntest du ja für diesen Service und dieses ganze Verfahren auch mal, könntest du auch mal nur einen Stern geben.
Es ist also ich habe auch da logischerweise ja gegen meine Kontensperrung Einspruch eingelegt. Ja, musste dann Steuerbescheid und was alles ein. Also es ist komplett krass. Du musst dich echt nackt machen, nur um dein eigenes Profil zurückzubekommen, unabhängig davon, dass du dir hast nichts zu Schulden kommen lassen. Ja, aber das ist schon. Und ich hatte echt schlechte Laune deswegen heute.
Kann ich verstehen. Gerade wenn man so viel für Google getan hat.
Ja, ohne mich wären die nix.
Ja, wären die nix. Aber erwägst du denn jetzt, dass du auch Google den Rücken kehrst und dann, weiß ich nicht, andere Bewertungsportale nutzt zukünftig?
Nee, ich glaube nicht.
Weiß ich nicht. Es gibt ja noch andere. Was gibt es so bei Restaurants, TripAdvisor oder sowas?
Ah, da habe ich aber, glaube ich, gar keine Lust zu. Also ich sehe mich schon in Google, aber diese negativen Erfahrungen, die ich jetzt machen musste, das nervt mich wirklich komplett. Der Rezensator.
Jörg, lass mich ja mal kurz einen Aufruf machen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, falls hier jemand zuhört, der bei Google arbeitet.
Ja, genau, ja.
Oder jemanden kennt, der bei Google arbeitet. Der Jörg.
Der Rezensator?
Der Rezensator Jörg. Er hängt sehr an Google. Er tut viel dafür. Er möchte gerne wieder Teil dieser Familie sein. Er sitzt hier auch völlig niedergeschlagen, mir gerade gegenüber. Und diese Geschichte zwischen Google und ihm, die darf so nicht auseinandergehen. Also bitte, ich bin auch gerne bereit zur Unterstützung, falls es irgendwie, ich sag mal, wie nennt man das, so Neumundszeugen braucht. Ich mache auch ein Verifizierungsvideo, in dem ich euch den Jörg zeige, dass er wirklich existiert, dass eine seriöse Person ist, der es nur gut meint. Und bitte habt Einsicht, gebt seine Profile und Konten frei, damit er eben noch weitere Bewertungen von Wasserfällen jeglicher Art weltweit dann eben auch entsprechend loslegen kann. Also Google, falls ihr das hört, bitte meldet euch vertrauensvoll an uns haben wir eine Google-Mail-Adresse eigentlich angegeben?
Wir haben einen Anbieter. Was haben wir denn? post@lebens-lauf-podcast.de.
Okay, ja.
Ich muss da auch mal überlegen.
Google, schreibt uns gerne.
Aber vielen Dank erstmal für diesen Aufruf, dass du mir da so.
Nein, da will ich, bin ich
von deiner Seite. Also rezensieren kann ich ja weiter, nur mein eigenes Unternehmen, also mein Coaching-Unternehmen, das hat man einfach vom Netz genommen.
Das ist schade, ja.
Also ich werd mir wahrscheinlich auch morgen noch ein Stück Fleisch leisten können, aber mich ärgert es, weil da waren ja Google-Bewertungen von meinen Kunden mit drauf. Ja. Also ich werde ja auch rezensiert.
Ich glaube, wir hatten auch mal sowas.
Wer ist ihr?
Also wir, die Kreisverwaltung
aus. Ja, ich habe euch noch keine Rezension.
Wir hatten mal sowas, dass wir nicht mehr auf unseren Facebook-Account oder sowas kamen.
Oh, das ist ja auch
blöd. Oder Instagram-Account. Ja, das war total blöd. Und dann musst du erstmal überhaupt jemanden finden, um das wieder freizuschalten. Da kamen wir nicht mehr drauf. Das ist ja total dämlich, wenn du deine Social-Media-Kanäle nicht bedienen kannst. Also ich meine, wir hatten da mal ein Problem mit Meta oder so, aber haben die Kollegen dann nach 2 Tagen mal sowas in den Griff bekommen.
Ja, warte, ich, pass auf, wir gucken mal, wie der Kreis Euskirchen bewertet ist.
Nein.
Nur mal so.
Aber ich habe das schon mal gesehen.
Warte mal, Kreis Euskirchen. Wir können es auch, wir gucken mal.
Ja, schau mal.
Ihr habt auch kein Google-Profil. Ihr habt ja Kreis Euskirchen, der hat ein Google-Profil. Oder haben die mir meine gesamten Suchen jetzt hier?
Die haben die alles. Und falls du schlechte Bewertungen siehst, das liegt nicht am Kreis Euskirchen, sondern daran, das ist bei dir alles falsch eingestellt jetzt.
Ja, Kreisverwaltung Euskirchen. Ah, 3,4 Sterne.
Ja, siehst du mal.
Ist doch gar nicht so schlecht.
Ja, ich habe mir das auch schon mal angeguckt, ich weiß das auch. Das Problem ist, du hast natürlich auch Menschen, wir haben ja viel Bürgerkontakt in einzelnen Fachabteilungen. Und wir versuchen natürlich, den Menschen freundlich zu begegnen. Und ich glaube, dass das auch die allermeisten Kolleginnen und Kollegen machen. Aber natürlich führt es auch zu Konflikten. Und es gibt eben auch Dinge, wo wir Wünsche nicht erfüllen können, weil einfach die Rechtslage eine andere ist. Oder wo wir eben auch schwierige Entscheidungen treffen müssen. Du kannst es halt auch als Behörde nicht immer allen recht machen. Das führt halt auch schon mal dazu, dass es auch schon mal schlechtere Bewertungen gibt.
Ich sehe. Aber komm, wir nehmen uns einfach eine positive raus.
Ja, ja.
Alle immer sehr freundlich und aufmerksam. Hab da noch nie ein Müffles gesehen.
Ja, das ist schön. Nett. Also tatsächlich ist das so, Als Landrat bekommt man meistens Beschwerden zugeschickt. Also wenn Leute nicht zufrieden sind mit dem, was Kolleginnen und Kollegen entschieden haben oder wie sie sich ihnen gegenüber verhalten haben, dann bekomme ich häufig eine Mail oder auch einen Anruf und sowas. So, okay, ne? Ist auch in Ordnung, wenn man jetzt irgendwie unzufrieden ist, dass man sich an den Behördenleiter wendet. Was mich aber wirklich freut, und das habe ich tatsächlich in letzter Zeit häufiger bekommen, wo auch mal Leute, denen ich persönlich begegnet bin, aber auch manchmal auch per Mail und sowas, einfach sagen wollten, dass sie total zufrieden waren, weil ihnen geholfen worden ist und weil die Mitarbeitenden so freundlich waren und ein Projekt so mit vorangebracht haben. Das fand ich richtig schön. Da gebe ich auch immer gerne weiter dann an das Team, weil das auch einfach schön ist, das dann so zu hören. Und also insofern, wir kriegen nicht nur schlechte Bewertungen.
Ich gebe ja prinzipiell sowieso nur Rezensionen ab mit Bildern. Ne? Also, ja, finde ich total wichtig, ne? Weil das zeigt zumindest mal den Beweis, dass ich auch wirklich da war, weil rein theoretisch kann ich mir überall was raussuchen, schreibe eine Rezension. Wenn ich das nächste Mal da bin, schreibe ich eine Rezension.
Machst du eine Rezension? Oh Gott, ja. Dann muss ich aber die Leute vorwarnen, dass sie dich freundlich, dass sie dich freundlich empfangen und behandeln, damit das auch gut geht.
Nee, als Foto würde ich dann dein Porträtbild
nehmen. Ja, habe ich mir gedacht. Der hat den Laden im Griff, Ausrufezeichen.
Ja, ja. Als Beweis, dass ich da war. Ja, also das zum Thema Google, das ist heute passiert. Lass uns vielleicht, also ich hab mir nur so ein paar Notizen gemacht, ne? Da kommen wir nachher zu. Lass uns mal ganz kurz darüber reden. Also wir haben heute den 20. August, gestern war der 19. August, gestern hatte mein Papa Geburtstag, gestern mein Papa 80 geworden.
Herzlichen Glückwunsch an den Herrn Weiz.
Dankeschön. Und heute hat übrigens ein treuer Hörer von uns Geburtstag. Lieber Thorsten, ja, wir haben heute schon telefoniert. Die letzten Tage ist so ein bisschen was hier in der Region, ich sage jetzt mal in der weitreichenden Region passiert. Ich denke, wir sollten es zumindest mal ganz, ganz kurz thematisieren. Wir hatten in den Nachbarregionen, glaube ich, so kann man es etwas besser sagen, wir hatten Wald- und Flächenbrände. Warum sprechen wir es an oder warum spreche ich es an? Weil wir ja auch durchaus ein überregionales Publikum haben, übrigens an der Stelle. Ich habe letztens nochmal in unsere, wie heißt es hier, in unsere Länder reingeguckt.
Statistik,
ja. Du kannst ja nicht gucken, wo die Leute überall herkommen, das ist unfassbar.
Vielleicht waren noch viele im Urlaub, weil Urlaubszeit ist.
Ja, das kann auch sein. Aber dann ist es ja trotzdem nicht verkehrt, wenn wir zumindest mal Aufklärungsarbeit leisten.
Machen wir.
Weil vielleicht haben die auch vergessen, ne, wie die Eifel ist. Also, das war einmal... Ich glaube, was man medial sehr mitverfolgen konnte, schrägstrich musste, das war Hürtgenwald, allerdings im Kreis Düren. Ja? Und dann eben dementsprechend im Hohen Venn, das heißt belgische Grenze, so Richtung Monschau. Das heißt, wir als Kreis, außer kleinere, glaube ich, Brände, kann man das sagen, kleinere Brände, die es hier gab, war es hier vermeintlich etwas ruhiger.
Genau, man nennt das Wald- und Vegetationsbrände, wenn es so auf dem Feld stattfindet. Wir hatten schon auch Brände, die jetzt auch herausfordernd waren für unsere Einsatzkräfte. Und wir hatten in Zingsheim, also hier direkt bei dir in der Nähe, gab es einen größeren Brand. In Flammersheim bei Euskirchen gab es Brände, auch in diesem Zeitraum rum, was eben einfach zeigt, diese... Ja, Häufung von Waldbränden hatten wir im Süden Europas, Spanien, Frankreich, aber dann auch in Deutschland vermehrt, zeigt halt einfach, wie trocken die Wälder sind und wie eben auch da Klimawandel einfach eine Rolle spielt.
Ja. Ne?
Und darüber hinaus kommt eben dann, dass die, ich sag mal, Warnungen und Sensibilisierungen, die ja auch kommuniziert worden sind, leider nicht von allen ernst genommen werden. Dass es immer noch Menschen gibt, die, weiß ich nicht, eine Kippe achtlos wegwerfen oder ähnliches.
Ja.
Und das zeigt, welche Dimensionen das dann haben kann in den Situationen, wo ein Wald so trocken ist. Aber du hast recht, wir waren im Kreis Euskirchen jetzt nicht so von einem tagelangen Brandereignis selbst betroffen, zum Glück.
Ja.
Es gab Einheiten aus dem Kreis Euskirchen, sowohl von der Feuerwehr als auch vom DRK und vom THW, die geholfen haben, vornehmlich nämlich in Hürtgenwald mit im Einsatz waren. Das Deutsche Rote Kreuz hat zum Beispiel mit organisiert diese Evakuierungsorte, die geschaffen worden sind. Ich glaube, da gab es eine Schule, die bereitgestellt wurde für die Menschen aus dem Ort Gai, wo die hingehen konnten. Und da waren auch DRK-Kräfte von uns im Einsatz. Feuerwehr war entsprechend mit im Einsatz. Die haben ja technische Unterstützung geleistet. Also da waren unsere Einsatzkräfte mit dabei und helfen auch gerne überörtlich, weil so funktionieren diese Konzepte auch. Also wenn man ein Ereignis hat, was man mit eigenen Kräften nicht mehr bewältigen kann, dann wird dann halt überregional Hilfe angefordert. Und das klappt in der Regel sehr, sehr gut. Was für uns nochmal eine Herausforderung hier war, da habe ich auch ein Video zu gemacht und ihr habt das ja auch nochmal, du glaube ich, auch über diverse Gruppen, Eifel für Eifel und andere, dann eben entsprechend mitkommuniziert. Das war auch sehr hilfreich. Ist, dass natürlich Menschen verunsichert sind.
Ja.
Und gerade dann, wenn plötzlich, also es war ja wirklich irre, auch bei mir in Freilingen, ich weiß nicht, wie es hier bei dir war, wenn man rausgegangen ist, man hat ja den Eindruck, man hat in unmittelbarer Nähe einen großen Brand. Genau. Man hat ja nach 2 Minuten gestunken, als ob man vom Lagerfeuer sitzt. Man war in so einer Rauchwolke drin und deshalb hatten wir ja dann auch viele Notrufe, die bei uns eingegangen sind, weil die Menschen Angst hatten, das Gefühl hatten, es ist ein Feuer direkt in ihrer Nähe. Deswegen mussten wir da kommunizieren, dass eben entsprechend der Notruf dann zu wählen ist, wenn man konkreten Hinweis auf ein Feuer in unmittelbarer Nähe hat, damit der Notruf frei bleibt und die Leitstellen 110 und 112 nicht überlastet werden. Das haben wir getan und haben natürlich dann auch Hinweise gegeben, dass Menschen, die Atemwegserkrankungen haben, dann besser in geschlossenen Räumen bleiben, dass da, wo das sehr stark ist, dann halt eben Fenster und Türen zu schließen sind, Belüftungsanlagen gegebenenfalls abgeschaltet werden müssen, dass man solche Maßnahmen eben entsprechend ergreift. Und das war ja schon so, dass das über Tage angedauert hat. Ne? Mhm. Zuerst im Hürtgenwald, dann kam dann auch teilweise aus dem Hohenfenn eben in einige Orte im Südkreis auch nochmal der Rauch rüber. Und das war mir vorher so wirklich nicht bewusst, über welche Distanz eben auch so ein großer Waldbrand dann Konsequenzen haben kann. Und das Ausmaß, meine Hürtgenwald waren, glaube ich, um die 300 Hektar.
Ja.
Und Hohes Fenn, da habe ich jetzt Bilder gesehen heute, über 3000, wie da diese ganze Moorlandschaft, da wirklich ist ja auch eine ökologische Katastrophe, wie das da aussieht. Das ist schon, geht unter die Haut,
ne,
weil man ja auch die Region gut kennt. Bin da häufiger mit dem Fahrrad lang gefahren oder auch schon mal wandern gewesen. Wirklich schlimm und das auch gesagt, beeindruckend auch, wie die Verantwortlichen vor Ort und die ganz vielen Einsatzkräfte, aber auch alle Helferinnen und Helfer da irgendwie zusammenhalten und das hinbekommen. Also wirklich großer Respekt.
Ja, ich meine, du hast es gesagt, dass man die Auswirkungen auch hier gespürt hat. Also teilweise hast du es gesehen, weil es rauchig war, teilweise hast du es gerochen. Wovon ich extrem überrascht war, war die Tatsache, wie schnell sich das dann aber auch teilweise wieder ändern konnte. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, Samstagmorgen oder Sonntagmorgen war es extrem rauchig und wirklich, du musstest wirklich alles zumachen, es ging überhaupt nicht.
Samstagmorgen war das.
Ja, Samstagmorgen, ne? Und nachmittags war es dann wieder besser.
Der Wind dann.
Ne? Ja, genau, ja. Also, krass. Weißt du, ich bin ja ein Mensch, der sehr, sehr häufig auch in den negativen Dingen eben die positiven Dinge sieht, außer bei Google heute. Ja?
Okay.
Was mich extrem beeindruckt hat, war, was ich wieder, du hast es eben angesprochen und du hast ja auch heute das Shirt an, wir müssen gleich auf jeden Fall ein Foto machen, ja? was sich in unserer Gruppe Eifel für Eifel getan hat. Das war unglaublich, was die Menschen wieder ihre Hilfe angeboten haben. Und ich bin ganz ehrlich, es gab zwischenzeitlich mal so eine Phase, wo ich mir die Frage gestellt habe, ist die Zeit von Eifel für Eifel nicht vorbei? Nicht als Community, weil ich glaube, ne, die funktioniert mit 47.000 Mitgliedern, sondern auch mit der Arbeit, die du jeden Tag reinsteckst. Ne? Wenn du so eine Gruppe, so eine große Gruppe auch administrierst, wenn du versuchst, diese Gruppe sauber zu halten zum Thema keine politischen Beiträge, ja, dass Personen, die sich nicht benehmen, auch dementsprechend gelöscht werden. Ich glaube, man kann sich gar nicht so wirklich vorstellen, wie viel Arbeit das auch im Alltag ist. Und die letzten Tage haben aber auch gezeigt, dass es fatal wäre, so ein grandioses Netzwerk aufzugeben, nämlich jetzt die Tage haben einfach wieder gezeigt, wie schnell und vor allen Dingen wie stark so eine Gemeinschaft dann ist. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe vorgestern, hatte ich dann abends mal einen Beitrag geschrieben. Da hatten wir an 2,5 Tagen, wenn du so willst, knapp 510.000 Menschen, die in dieser Gruppe drin waren, also die gelesen haben. Ich muss dazu sagen, wir haben keine Beiträge zugelassen, die von außerhalb kamen. Das heißt, wir haben wirklich alles gefiltert, um auch den Wahrheitsgehalt überprüfen zu können, weil du weißt selber, dass in so einer Situation auch viele Personen mit dabei sind, die sehr, sehr gerne Beiträge aus einer eigenen Intention teilen. Ich will das gar nicht stärker vertiefen, aber vielleicht auch, um Personen zu beunruhigen. Und wir hatten in diesem Zeitraum, wie gesagt, in diesen zweieinhalb Tagen, knapp 21.000 Kommentare.
Ach, Wahnsinn.
Und 1.117 unterschiedliche Personen, die wirklich auch was geschrieben haben. Also die da. Und das war eine Wucht und das war wirklich unfassbar. Und also das hat mir gezeigt, ich kann das auch gar nicht anders sagen, das hatten wir in unserer Flutfolge ja auch, wie wir als Gemeinschaft zusammenstehen können und vor allen Dingen, was das für eine Kraft hat, wenn man so ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und das hat mich sehr, sehr extrem und vor allen Dingen auch sehr emotional beeindruckt. Das fand ich wirklich toll, muss ich wirklich sagen.
Ja, in so einer Krise zeigt sich, wie wichtig dann irgendwie Kommunikation ist, weil die Menschen brauchen gesicherte Kommunikation, was Sache ist. Man erlebt das ja selber, man ist in verschiedenen WhatsApp-Gruppen drin und logischerweise kannst du dir vorstellen, in meinem Familien- oder Bekanntenkreis fragen mich dann immer die Leute, weil sie wissen, dass ich natürlich irgendwie Polizeimeldungen bekomme und auch von der Leitstelle informiert wäre, wenn was Größeres hier ist. Und dann heißt es dann, ja, wir haben gehört, es brennt da und es brennt auch da und es brennt auch da. Und deswegen ist wichtig, gesicherte Informationen. Und das haben wir natürlich auch versucht, über unsere Kreiskanäle zu machen, über einen WhatsApp-Kanal, den wir da auch haben. Und das haben auch viele genutzt und auch dann da Meldungen weitergeleitet in andere Netzwerke und Gruppen.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen ein Spagat, weil wenn es so eine dynamische Lage gibt, dann wissen wir natürlich auch nicht immer direkt, was Sache ist. Wenn du aber zu lange wartest mit Kommunikation, dann verbreiten sich halt irgendwie vielleicht andere Gerüchte, die nachher mehr Unruhe schaffen. Das heißt, man muss immer genau abwägen, ab wann kommunizieren wir was. Und das ist immer so der Spagat, wie viele Informationen haben wir, können wir schon den Menschen Hinweise, Handlungsempfehlungen mit an die Hand geben, wissen wir genau, was Sache ist. Oder ist es nicht manchmal dann auch notwendig, wenn das alles noch nicht gegeben ist, dass wir einfach nur kommunizieren, ja, da ist was, wir sind dran, wir schauen uns das an, bleibt gerne auf unseren Kanälen auf dem Laufenden, wir informieren weiter, damit die Menschen das Gefühl haben, okay, die haben es auf dem Schirm.
Ja.
Es gibt eine offizielle Stelle, die es auf dem Schirm hat. So. Und das ist immer so ein bisschen das, wo man abwägen muss. Ist nicht immer ganz einfach. Krisenkommunikation ist so ein Thema, aber ich glaube insgesamt, ich habe jetzt nur am Rande mitverfolgt, hatte auch mal Kontakt zum Landratskollegen, war gestern zum Termin in Aachen, da habe ich mit dem Städteregionsrat gesprochen, mit den Aachenern, die ja dann da in Monschau und Hohenfenn mit beteiligt sind, haben die das alle gut hinbekommen. Also das haben die gut miteinander gemacht. Auch das Zusammenspiel, glaube ich, von Spontanhelfenden und von Einsatzkräften hat da gut funktioniert. Und wie du gesagt hast, ist ja immer wieder dann auch bemerkenswert, wie groß die Hilfsangebote sind in sämtlichen Bereichen und an was Menschen dann da denken und anbieten können. Das zu kanalisieren ist dann immer auch nicht ganz einfach, aber ich glaube, das hat man gut gemacht im Hürtgenwald und jetzt auch im Hohenfenn habe ich den Eindruck, dass das läuft.
Ja, cool.
Das Einzige, was vermisst wird, habe ich in den Kommentaren gesehen, ist der Bundeskanzler.
Ja, habe ich auch gesehen.
Hast du auch gesehen? Wir dürfen nicht zu politisch werden, ne? Aber ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich finde, Führungskräfte und sowas sollen auch Urlaub machen. Habe ich ja noch gesagt. Das Problem bei Friedrich Merz ist ja tatsächlich, also das klingt ja jetzt werden wir dann schon politisch, aber also bei Friedrich Merz, ich weiß es nicht. Der hat ja eigentlich über Wochen den Menschen gesagt, die sind alle zu faul und machen zu viel Lifestyle-Teilzeit und sind zu viel krank. Aber dann kommt es auch komisch, wenn du selbst 4 Wochen auf Sylt bist, oder? Also ich weiß es nicht. Ich gönne ihm seinen Urlaub, ist auch alles okay. Aber da haben wir so einen Drohnenangriff in Leipzig. Da haben wir die Waldbrände hier, Hitzetote und so weiter. Also ich weiß zum Beispiel, der Innenminister, Herbert Reul hier aus Nordrhein-Westfalen, den ich sehr schätze, der hat seinen Urlaub abgebrochen und war da und geht dahin. So, jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, aus der Flutkatastrophe, für die Verantwortlichen vor Ort. Ist das nicht immer nur ein Segen, wenn sich plötzlich sämtliche Politprominenz ansagt? Weil das ist natürlich mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Man muss denen die Lage erklären und dann da zeigen. Und man hat natürlich auch viele andere Sachen zu tun in der Zeit. Und trotzdem, ich sag mal so, oberste Repräsentanten, wenn bestimmte Ereignisse auch ja, so große Wellen schlagen, solche Ausmaße haben, ist es immer irgendwie ein schönes Zeichen, da ist jemand, der sich interessiert, der sich das anschaut und ja. Aber ich weiß es nicht. Ich habe auch niemanden gefragt, ob sie jetzt Friedrich Merz so sehr vermisst haben, aber in den Kommentaren ist mir aufgefallen, die Frage ist ein paar Mal adressiert worden. Ich habe dann nicht darauf geantwortet, weil ich natürlich auch den Bundeskanzler nicht irgendwie ans Bein pinkeln möchte, aber es war schon irgendwie, ja.
Ich gebe dir einfach einen Perspektivwechsel aus der Sicht eines Coaches. Er ist einfach resilient.
Gegenüber was? Beratung, oder?
Nein, nein, Resilienz bedeutet ja eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu haben. Und die hat er.
Hat er, ja.
Ja, also die scheint er zu haben. Das bedeutet, wenn er seinen Urlaub nicht unterbricht, dann bedeutet das, dass er für sich relativ widerstandsfähig ist. Ja, ich weiß, was du meinst.
Man, es ist immer was, ne? Und wo man sagt, okay, ab wann unterbreche ich ihn, ab wann nicht. Nur bei Friedrich Merz habe ich ja jetzt auch gedacht, so ganz praktisch gedacht, ne? Der Friedrich Merz ist ja dafür bekannt, dass er einen Flugschein hat und ein Flugzeug.
Hat er?
Ja, ja, der ist ja auch letztes Mal so eine Bundeswehrmaschine irgendwann geflogen.
Och.
Doch, der kann fliegen, der Friedrich Merz.
Und der guckt und Trump lässt sich im Essenscontainer in die Maschine bringen.
Ja, aber Friedrich Merz hat ein Flugzeug und kann fliegen. Also das ist wirklich bekannt. Und der ist jetzt auf Sylt. Mhm. Da habe ich gedacht, Mensch Friedrich, nach dem Frühstück, weißt du, flieg mal irgendwie zur Dahlemer Binz oder
nach Norwegen. Da hat er meinen Sohn gesehen, da ist der gerade.
Ja, oder nach Norwegen und von da wird ihn einer kurz dahin fahren und dann ist er zum Mittagessen wieder zurück. Also.
Ja, gut.
Wenn man schon ein Flugzeug hat, dann ja, also der kann wirklich selber fliegen. Vielleicht eine interessante Sache tatsächlich, weil das so ein bisschen Hintergrund ist. Und
das würde bedeuten, dass alles, was du jetzt gesagt hast, nicht interessant war. Ich fand es interessant. Fand's
interessant? Na, ich will gar nicht so sehr, egal.
Ich trinke jetzt eine Fasspause.
Wirklich interessant und ein bisschen Hintergrundinfos. Gerade hast du vielleicht auch gesehen, gestern gab es die Bilder davon, gibt es schwedische Löschflugzeuge, die, um einen Brand überwiegend in Belgien zu bekämpfen, Wasser auftanken in einer deutschen Talsperre, nämlich bei uns in der Olef-Talsperre in Hellenthal.
Das ist richtig, habe ich gesehen.
Finde ich erstmal ein schönes Zeichen auch von europäischer Zusammenarbeit.
Total.
Und interessant war, am Sonntagabend kam dieses Thema auf und wir waren beim Essen. Ich bekam eine Mail, Koordinationsgruppe Krisenstab der Bezirksregierung Köln, guckst du mal rein. Und dann stand dann da drin, ja, Umweltministerium hat das schon genehmigt, wollen zur Kenntnis geben, dass da welche eben entsprechend löschen können. Dann fiel aber dem Innenministerium auch auf, eigentlich muss das die zuständige Behörde, nämlich die Wasserbehörde des Kreises Euskirchen genehmigen, also wir. Und das haben wir dann auch getan und haben tatsächlich mit den Wasserverbänden gesprochen. Und das ging sehr, sehr schnell. Für uns war ja selbstverständlich, wenn da jetzt irgendwie die Möglichkeit gibt, dann sollen die da Wasser tanken. Und trotzdem gibt es so ein paar Dinge, die man einfach nochmal abklären muss, weil es ja eine Trinkwassertalsperre ist. Das heißt, Menschen werden mit dem Trinkwasser aus dieser Talsperre versorgt. Und wenn da jetzt Flugzeuge langfliegen, muss man erstmal die Frage stellen, ist das ein Problem oder ist es keins? Die kurze Antwort ist, es ist keins. Und auch für sämtliche Eventualitäten gibt es da eben entsprechende Vorsorgeplanung, sodass wir da kein Problem haben. Aber solche Entscheidungen habe ich jetzt auch nicht alle Tage, dass mich jemand fragt, können schwedische Löschflugzeuge bei euch in der Talsperre da Wasser sammeln? Und dann ist es ja interessant, dann fragt man die Kolleginnen und Kollegen, und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt da entscheiden. Wir müssen jetzt da entscheiden, ne? Was machen wir jetzt? Ne? Müssen wir die Flugroute festlegen, von wo die kommen? Und dann fragt einer, wie groß sind die denn? Ja, boah. Da sagte einer, ich glaube, die können 45.000 Liter Wasser können die fassen. Ich sage, Gott, ist ja gigantisch. Jetzt habe ich die Videos ja auch gesehen, du vielleicht auch. Das sind sehr kleine Flugzeuge. Und es sind wohl 3.000 Liter Wasser, die ein Flugzeug dann da sammelt. Finde ich, ist schon was.
Ja, klar.
Ne? Und die sind dann teilweise ja so im 10-Minuten-Rhythmus da gewesen, also ist wahrscheinlich 5 Minuten Flugzeug dann bis ins hohe Fenn und haben dort eben entsprechend dann Wasser aufgeladen. Ja, aber war eine spannende Geschichte und zumindest für uns schön, dass wir mit unserer Talsperre vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, dass die Löscharbeiten da vorangehen, wobei ja auch der Regen jetzt in den letzten Tagen sicherlich hilfreich gewesen ist. Da sind noch mal ein bisschen mehr Liter runtergekommen als die 3000 aus den Flugzeugen. Ja. Aber ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich habe jetzt auch gelernt, dass durch dieses Moor, das wahrscheinlich wirklich Monate dauern wird, bis man das komplett im Griff hat, ne? Weil das da weiter auch so unter der Erde eben entsprechend die Glut dann da ist und alles nicht ganz ohne. Und
Ja, du hast mir gerade ein Schlagwort gegeben.
Habe ich das gesehen?
Was hast du? Genau, und dann kam der Regen. Also das war ja erstmal schön. Ja. Also ich glaube wirklich, jeder Grashalm, besser gesagt, der ist mal war im Garten, hat gerülpst, als so das erste Wasser kam. Und dann gab es aber ja gestern eine kleine Unwetterwarnung. Hast du ja mitbekommen?
Habe ich gesehen, haben wir gemacht, ja.
So, und lustigerweise habe ich dann gedacht, okay, die teile ich dann auch mal in Eifel für Eifel, um zumindest mal so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, da könnte was passieren. Keine Panik machen, nur seid vielleicht vorbereitet, weil die Frage ist, was kann der Boden jetzt tatsächlich auch aufnehmen? So, und dann fing es an, und dann fing es an zu regnen. Und habe gedacht, das ist aber schon viel. Und dann habe ich ein Video gemacht. Hast du das gesehen?
Nein.
Ich muss es gleich zeigen.
Ja.
Also meine indigene Wasserrinne ist übergelaufen. Ja, also das ist wirklich das übers gesamte Dach. Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, das gibt's ja überhaupt nicht. Was dann dazu geführt hat, dass wir einen Wassereintritt im Hause hatten.
Nein, direkt so viel, oh Gott.
Ja, so hier wirklich in den beiden Nebenräumen, kannst du gleich sehen. Und jetzt habe ich das natürlich meiner Versicherung gemeldet. Ich habe ja glücklicherweise auch das Video aufgenommen. Und da habe ich auch nur gedacht, wenn ich jetzt die Schadensmeldung zugeschickt bekomme und ich sage dem, dass wir während einer Dürreperiode von 8 Wochen Wassereintritt hatten. Die denken wahrscheinlich auch, ich wäre bescheuert, aber ich meine, das kann man ja glücklicherweise nachvollziehen. Ja, das war also zu viel. Und jetzt kommt dann der nächste Punkt. Es hat in meinen Grill reingeregnet.
Und du bist ja jetzt...
Ich bin Griller.
Du wirst, glaube ich, Grill-Influencer.
Das haben wir beim letzten Mal nicht thematisiert. Ich habe mir einen Grill gekauft.
Du grillst ja jetzt auch alles. Ne?
Alles.
Du schickst mir regelmäßig Bilder... Also für alle, die zuhören, Jörg schickt mir regelmäßig Bilder mit seinem Grillgut, was da alles drauf liegt. Also ist alles drauf. Jörg grillt alles.
Das ist wirklich so.
Von Obst angefangen über Fleisch natürlich, Gemüse, Fisch. Alles wird gegrillt hier.
Ich überlege, also wirklich, also Hintergrund ist, wir hatten über Jahre hinweg einen ganz normalen Kohlegrill. Also so ein Billigteil aus der Tankstelle für 20 Euro oder sowas, ja.
Dann macht das auch nicht so viel Spaß, ne?
Ja, ich bin ja der Typ, ich bin ja so der Kohlegriller.
Bei Grill ist ja auch, das sind ja wirklich so, das ist ja fast wie irgendwie Fußballfans.
Ja.
Da gibt es ja so Bekenntnisse, ne? Also ich bin der Kohlegrill, ich bin der Gasgriller und was es sonst noch gibt. Also ich finde einen Gasgrill halt einfach praktisch.
Ja.
Bei der Kohle, da brauchst du ja ewig, da musst du dann so wedeln, noch irgendwie, dass da der Wind kommt, dass das entsprechend glüht.
Ja.
Dann ist sie sehr schnell sehr heiß dann irgendwann und dann legst du das Zeug drauf, dann brutschelt das dann da gut. Und wenn du dann nachher das Gefühl hast, oh ja, jetzt könnte man vielleicht nochmal irgendwas nachlegen oder so, dann hängst du damit an der Kohle wieder. Also ich persönlich finde Gas deutlich praktischer.
Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie man das betrachtet. Also prinzipiell liebe ich es, etwas vom Kohlegrill zu essen. Jetzt kommt aber das Aber. Wenn ich das so sage, ich bin eher der Kohlegriller und meine Frau wird das im Nachgang hören, dann wird die wahrscheinlich einen Puls von 180 kriegen, weil die Wahrheit ist, dass sie immer grillen musste, weil ich da so gar keinen Bock drauf hatte. Das hat mir, ich habe da auch nie eine Sinnhaftigkeit drin gesehen, gefühlt 3 Stunden neben so einem Pott zu sitzen und zu gucken, ob die Kohle jetzt anfängt zu glühen.
Ja.
Deswegen, wenn wir gegrillt haben, habe ich meiner Frau mal gedacht, mach du das. Und dann, weil es in der Zeit, dann die Ruhe habe ich nicht. Ne? Also da kann ich auch andere Dinge tun. Ja, und dann hat sie dann meistens gegrillt. Aber jetzt, seitdem wir Gas haben, wir haben uns dann den Gasgrill geholt, haben uns beraten lassen von einem unfassbar schlechten Verkäufer. Normalerweise, also ich habe keine Google-Rezension geschrieben, weil die wären in den Minusbereich gegangen. Normalerweise hätte ich rausgehen müssen und hätte den stehen lassen müssen, aber ich wollte so ein Teil haben.
Hast du diese gängige Marke, die alle haben, irgendwie bei ihren Grills geholt?
Nee, ich habe einen französischen
einen französischen Kaiser?
Ja, ja.
Habe ich auch.
Ja,
na klar. Ey,
vielleicht haben wir denselben.
Klar, ich habe auch so einen.
Wie viele Flammen hast du denn?
Ich habe so zwei Flammenkreise und man kann ihn so zumachen. Man kann ihn so wegklappen und so rollen. Da sind so Rollen dran, da kann ich ihn schön so an die Seite stellen und so, ist super.
Ich habe drei, also mit
ja, ja,
natürlich.
Ja, 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 gut, ja.
So, und dann habe ich noch ein Schränkchen dazu geholt. Und,
ach Mensch, aber hast du auch den, ja.
Ja.
Der kleine Franzose, ne?
Ja, genau, ja. Genau. Ja, so, und ja, das ist also fantastisch. Also ich habe, wir haben wirklich sehr, sehr spontan das allererste Mal gegrillt, weil ich Besuch hier hatte. Wir gesagt haben, bestellen wir Pizza oder hauen wir was drauf. Und es hat einfach alles geklappt. Ja, also die Kartoffeln, du hast es gesagt, ja klar, da kommt natürlich auch Fleisch drauf, aber ich mag es eben, andere Dinge auszuprobieren. Ne? Genau wie du sagst, unterschiedliches Gemüse. Und mir macht das auch so einen Spaß zu sehen,
wenn
das verändert. Ich muss mal gucken, ob ich gleich auch demnächst einen Sondermüll vergrille. Also
das ist Wahnsinn.
Das, wirklich, am liebsten würde ich in meinen Grill ziehen. Und ja, der ist nass geworden und das fand ich gestern sehr, sehr traurig, weil wir haben natürlich eine schöne Abdeckhaube, aber die haben wir nicht aufgemacht, weil wir haben nicht mit so viel
Regen gerechnet. Dafür gibt es Unwetterwarnungen, Jörg.
Ja, das wusste ich auch, ne? Aber hast du mit so viel gerechnet gestern?
Naja, wenn es Unwetterwarnung ist, dann ist es schon auch ein Starkregen und nicht einfach nur, weil es regnet, dann bräuchte es ja keine Unwetterwarnung, weil normaler Regen ist ja kein Unwetter. Aber ich kann das insofern. Ja, ich meine, manchmal denkt man, wird schon irgendwie, ne? Und dann
wurde aber nicht.
Aber was ist der denn jetzt beschädigt oder?
Nein.
Nö, ich glaube nicht. Aber Grillen ist ja auch eine Geschichte, die man inzwischen über den Sommer hinaus macht.
Ja, klar.
Deswegen, also Wintergrillen, großes Ding. Angrillen, sagen manche, machen das dann schon am 1. Januar oder sowas. Ich habe einmal sogar, haben wir Weihnachten gegrillt.
Echt?
Ja. Heiligabend haben wir immer so Familie zu Besuch. Haben wir mal überlegt, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir gesagt, wir haben einen neuen Grill. Lass mal grillen. Und dann habe ich in der Garage Heiligabend gegrillt.
Ach, wie geil.
War super.
Alle Kohlenmonoxidvergiftung.
Nee, war super. Hab ich gegrillt. Wir haben drin gegessen und
ja.
Mit Weihnachtsbaum. Aber eigentlich quasi so Weihnachtsbaum und Grill. Das war da so irgendwie zusammen.
Ja, cool.
Hatte was. Kann man da so, haben wir gegrillt.
Ja, ich möchte mich jetzt auch weiterentwickeln.
Ja.
Ne? Ich habe Garnelen gemacht. Boah, hör mal. Aber die waren. Wirklich, die sahen, also die habe ich dir nicht, ich habe vergessen, ein Foto zu machen.
Bitte schick mir kein Foto davon. Also mit allem, was schwimmt, da kannst du mich wirklich jagen gehen. Ich weiß, dass manche so Garnelen und den ganzen Kram, aber auch Forelle, Müllerin oder was das alles irgendwie gibt oder sowas. Also mit Fisch bin ich wirklich,
Nee. Okay, also aber ich entwickle mich weiter, weil wir haben meinem Dad zum 80. gemeinsame Zeit geschenkt und die werden wir bei einem Grillkurs machen in Köln.
Gibt es, genau,
ja.
Die sollen gut sein, habe ich gehört.
Ich werde das sehen, ich werde berichten.
Einen oder anderen schon mal,
lass mich überlegen, in unserer nächsten Folge kann ich drüber berichten. Da werden das wir heißt,
nämlich, du und dein Vater, ihr geht zusammen.
Ja, und mein Bruder.
Ach, wie schön.
Ja. Genau. Ja, dauert 4 Stunden. Ich glaube, du hast, 8 unterschiedliche Gerichte, die du da machst, also parallel. Und da wird auch Eis gegrillt. Und da bin ich echt gespannt.
Habe ich auch schon mal gehört, dass man sowas macht.
Ja. Ja, also deswegen,
Hast du eigentlich auch so ein Equipment jetzt? Also gibt es so eine geile Zange, die du hast, oder so eine Schürze oder sowas?
Nee, die Schürze kriege ich beim Grillkurs tatsächlich.
Okay.
Die ist im Preis inbegriffen.
Ja.
Also ist auch gut so.
Ja,
aber so eine Zange, klar, habe ich natürlich. Und ich habe jetzt also so einen Hitzehandschuh geschenkt bekommen. So, und dann hat meine Frau mir den mitgebracht, dass ich hier, ne, der ist zum Grillen, also weil ich mache ja auch Grill sauber und das ist wirklich komplett mein Teil. Also Büro und Grill gehört mir. Und ja, dann war ich aber ein bisschen verdutzt, dass sie mir nur einen mitgebracht hatte. Und dann hat sie mich aufgeklärt, dass man beim Grillen wohl nur einen Handschuh trägt. Wusstest du das?
Ich habe noch nie einen Handschuh beim Grillen getragen.
Ja, das ist, das Coole war, also pass auf, der Grill war dann an und ich hatte meine Eltern zum Essen eingeladen. Und dann habe ich festgestellt, oh Mist, es waren also beide normalen Roste drauf. Ich musste aber jetzt in einen diese Pfanne reinbekommen, weil ich eben diese Garnelen machen wollte. Und jetzt war aber schon alles heiß. Und dann war ich so mutig und bin mit dem Handtuch da und habe den Rost genommen. Und ich war mir überall, ich habe diesem Teil vertraut und das hat geklappt. Also du hast wirklich gar nichts gemerkt. Also es macht durchaus Sinn.
Okay.
Außerdem habe ich die Garnelen ja nachher noch mit Kräuterbutter bestrichen. Ja, so, also... Ja. Da komme ich ja auch über Garnelen. Aber das ist, das macht mir echt Freude. Und ich kann da komplett abschalten und freue mich wie ein Bagger, wenn das nachher den Leuten schmeckt.
Aber Grillen ist natürlich auch so ein Männlichkeitsding, ne? Fühlst du dich dann auch so richtig stark und männlich, wenn du da am Grill bist?
Ich mal guck dir meinen Körper an.
Ja.
Ich sehe aus wie ein Körperclown. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mich da, ich stehe da auch nicht mit einem Bier oder dass ich denke so, huhu, ja, dass ich irgendwelche Gorilla-Geräusche.
So, hast du dein Outfit? Hast du so ein Muskelshirt an? Machst du so ein Badelatschen?
Ich habe keine, da ich keine Muskeln habe, habe ich auch keine Muskelshirts.
Okay.
Also das letzte Grillen, als meine Eltern da waren, da hatte ich nicht Shorts an, Adiletten und eine Regenjacke, weil es ja da auch schon angefangen hat zu regnen.
Okay.
Ja, aber wieso, wie grillst denn du?
Ja, weiß ich, so ein muskulöses Tanktop oder sowas, Badehose. Tatsächlich grill ich auch schon mal im Camper unterwegs, im Urlaub oder sowas, da haben wir so einen kleinen Mini-Gasgrill, das ist auch ganz witzig und damit grillen wir dann auch schon mal, dann sitze ich mich immer so hin, weil der ist so niedrig, so am Boden stellt man den dann auf und dann sitze ich dann da so im Stühlchen und wende dann das Grillgut, mache ich auch und dann was man anhat, also bin da jetzt auch nicht...
Nein, also mal gucken, also ich habe schon überlegt, wenn ich da Freude dran habe, ob man sich dann vielleicht noch weiter professionalisieren kann. Ne? Es gibt also echt spezielle Grillkurse. Wie machst du, keine Ahnung, jetzt explizit Fisch oder Burger oder irgendwelche Gemüsesachen. Und ich glaube, ich könnte mir das schon echt vorstellen, weil ich komme da runter, das merke ich. Weil das Coole ist, du machst das Ding an, ne? In einer Viertelstunde schmeißt du einfach alles drauf. Und das ist, du siehst, was du gemacht hast.
Ja.
Das ist cool. Vielleicht mache ich auch ein Restaurant auf jetzt.
Finde ich alles gut. Jörg, Gastronomie haben wir eh zu wenig in der Eifel und dir traue ich das zu. Du bist ein freundlicher Mensch. Du verstehst was von Werbung und Vertrieb. Das wäre eine gute Geschichte. Ich sehe da auch so eine Perspektive vor dir. Ich meine, du bist ja jemand, jetzt darf ich nicht zu sehr psychologisieren und du bist da eher der Experte, du bist ja der Coach und nicht ich. Aber wenn ich jetzt so dein Lebenscoach wäre, dann würde ich sagen, Jörg, du bist eine Persönlichkeit, die sich gerne auch Herausforderungen stellt, die sich selbst weiterentwickeln will, die immer auch nach anspruchsvollen Zielen strebt. Und jetzt ist mir zum Beispiel aufgefallen, weil wir auch viel zusammen laufen waren, dass du da direkt auch irgendwie, ja, du musst jetzt nicht zig Wettkämpfe machen oder sowas, aber du hast dann schon so eine Passion und machst das so zu deinem Ding und willst das mit Struktur machen. Das heißt, du machst mal eine Leistungsdiagnostik, dann arbeitest du nach einem Trainingsplan. Inzwischen bist du Co-Moderator im Marathon-Podcast mit dem Andreas. Und das heißt, du bist sogar jetzt Lauftrainer, hast du eine Ausbildung gemacht, um das zu tun. Das heißt, du hast aus deinem Hobby da ja wirklich dann was gemacht.
Ja.
Und weißt du, welche Perspektive ich jetzt vor mir sehe? Ich sehe die Perspektive, dass du jetzt einmal mitmachst bei diesem Grillkurs, aber dass du auch innerhalb kürzester Zeit dich so weiterentwickeln wirst und so viele Dinge ausprobierst, dass du wahrscheinlich demnächst selber Grillcoach wirst, Grillkurse selber anbieten kannst, irgendwann perspektivisch, und dass unser Podcast dann nicht mehr der Lebenslauf-Podcast, sondern der Lebensgrill-Podcast heißen wird. Und vielleicht gibt es den Namen ja auch noch nicht so oft und wir entwickeln uns vom Laufen zum Grillen.
Dann oder irgendwie. Grilllauf über glühende Kohlen laufen. Das ist auch was mit Motivation. Nein, aber weißt du,
oder siehst du auch diese Perspektive, die da schlummert, weil wenn du einmal die Leidenschaft bei dir entfacht hast, dann gibt es kein Halten mehr. Ich meine, es gibt keine Grenzen dann mehr für dich im Grill-Lifestyle.
Weißt du, das ist total spannend, weil du das gerade so sagst. Also was ja jetzt wirklich lustig klingt, ne? Aber du hast es natürlich echt treffend beschrieben, da kennst du mich auch gut genug. Ich bin ja schon ein Typ, wenn ich was mache, ich mache das dann einfach richtig.
Ne? Ja.
Also ich würde jetzt nichts anfangen und sage, ja, ich mache das mal so ein bisschen, sondern für mich...
Ich bin der Jörg, ich habe mal 3 Würstchen gegrillt.
Ja, machst du nicht,
Also das müssen schon Garnelen sein.
Nimm mal beispielsweise auch mal das Fanprojekt tatsächlich, was vor 2 Jahren durchaus einige Herausforderungen hatte. Ich glaube, da können wir jetzt alle gemeinsam echt mit einem großen Stolz auch zurückblicken, was sich da alles schon getan hat. Und das sind so Dinge, die machen mir Spaß. Ja? Eifel für Eifel. So anspruchsvoll wie die. Ich habe fast 4 Tage nur vorm Rechner gesessen und nichts anderes gemacht. Ja? So, und meine Frau hat mir wirklich mal die Frage gestellt, und zwar nach dem Trainingslager des FC in Kitzbühel. Dann war ja direkt Saisoneröffnung, da hat sie auch unterstützt. Ja? Und hat gesagt, warum tust du dir das eigentlich alles an? Und dann hat sie mich aber angeguckt und hat gesagt, ich weiß das, weil du kannst einfach nicht anders. Und damit hat sie recht. Und ich glaube, das charakterisiert mich sehr, sehr zutreffend, was aber natürlich auch nicht immer einfach ist, ne? Weil irgendwann ist dann auch mal Zeit knapp, irgendwann ist Kraft knapp, irgendwann ist Energie knapp. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres, als Dinge nicht zu Ende zu bringen. Mhm. Und deswegen, das kann...
Also ich sehe da noch eine Grillkarriere vor dir. Das heißt, liebe Leute, ihr werdet in den nächsten Folgen immer mal wieder was über Jörgs Grillkunst vielleicht hören. Ja, du kannst da immer mal so neuen, also wir haben ja auch gesagt, wir wollen mal so ein bisschen was Praktisches für die Menschen bieten. Und vielleicht kannst du so regelmäßig so ein Grillrezept auch bieten. Also wenn du was Neues gegrillt hast, kannst du noch mal sagen, gibst du uns mal so ein kleines Rezept mit auf den Weg. Wäre doch schön.
Ja, ich habe übrigens eine Sache, die mir passiert ist. Das erzähle ich irgendwann anders mal. Aber beim Grillen, da kam auf einmal so ein bisschen schwarzer Rauch raus, habe ich nicht verstanden. Und dann sind so diese Holzstäbchen, wahrscheinlich war die Temperatur zu hoch, die sind mir da drin abgefackelt. Aber war natürlich alles
gut. Ach so, Spieße hast du gemacht.
Ja. War also alles gut, alles gesichert. Die Teile sahen nachher nur aus wie Frikadellen, weil die Hölzchen nicht mehr raus. Nicht mehr rauskam. Aber pass auf, lass uns an der Stelle mal, die unnütze Frage der Woche haben wir beim letzten Mal gar nicht mehr gemacht, ne? Nee. Oder weil es dann vielleicht auch davor ein anderes Format war. Aber dann lass uns mal, die kommt jetzt spontan, die unnütze Frage der Woche. Wie sollte denn mein Restaurant heißen?
Dein Restaurant.
Also natürlich dann auch in Bezug des Gasgrills.
Ja, klar. Ich will jetzt was nicht sowas 0815-mäßiges nehmen. Also auf Mallorca gibt es zum Beispiel hier so Grillmeister oder Grillkönig. Ja, gibt's ja schon. Ne? Gibt's ja schon. Die waren nicht so kreativ bei der Namensgebung.
Wie beim Lebenslauf auch nicht.
Wie beim Lebenslauf auch nicht. Also eigentlich muss das.
Bulettenjörg.
Nee.
Aber meinst du, ich wäre das eher so gehoben oder wäre ich eher so.
Ja, du wärst, also du bist schon mehr als eine Bratwurst, ne? Also, du bist schon ein Garnelenliga oder sowas da unterwegs. Also, Jörgs Würstchen ist ein bisschen zu.
Garnelenklause.
Also auch irgendwie. Nee, cool, die Klausel, ne? Passt dann nicht, ne?
Warte, lass uns das anders machen.
Nee, ich bin ja jetzt noch am Nachdenken.
Ja, aber während du denkst, damit wir nicht, damit wir keinen Leerlauf haben, möchten wir jetzt einfach mal unsere Hörerinnen, unsere Hörer animieren, dass sie, sobald diese Folge veröffentlicht wurde, gerne in den sozialen Medien, wenn wir einen Beitrag machen, einfach mal drunter schreiben dürfen, was wäre der richtige oder der passende Restaurantname für mich und meinen Grill. Hast du was jetzt?
Vielleicht was Französisch angehauchtes. Das wirkt ja immer irgendwie so Haute Cuisine-mäßig.
Aber ich kann ja gar kein Französisch.
Maison de la Grille.
Ja, so. Und
Grill de Jörg. Oder sowas.
Ja, da sehe ich mich aber nicht so. Nee, so Französisch. Nee.
Grillé avec Jörg. Irgendwie sowas. Die Franzosen.
Aber da kriege ich schon wieder Probleme, wenn ich ein Google-Profil anlege.
Aber häufig französische Gastronomie heißt immer Chez. Chez heißt ja bei. Chez Jörg. Aber da ist das Grill nicht drin. Und dann könnte man sagen, Chez Grill Jörg.
Ja, okay, also weil Chez Jörg, das klingt eher wie ein Bordell, wenn ich das mal so sagen darf. Also.
Findest du? Na, okay.
Na gut, also, vielleicht, wobei, vielleicht wird ja da auch gegrillt. Weiß
vielleicht
ich nicht,
finden aber. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bessere Titel für das Grillrestaurant à la Jörg.
Ja, das dazu. Und jetzt haben wir noch zwei Themen, nämlich einmal unser Eifellandfluss.
Wunderbar.
Aber, das machen wir ganz zum Schluss.
Ganz zum Schluss heute.
Ja, okay. Ja. Wir gucken hier. Ein Punkt haben wir noch.
Ja.
Ja, heute ist ja, was passiert? Aus der 13 wird die 10.
Seidel Mala
bleibt beim 1. FC Köln.
Also ich muss ja den FC mal gratulieren, ne?
Ja.
Ich bin ja ein Freund von guter Kommunikation. Und das war marketingmäßig schon sehr clever. Ich habe eine E-Mail bekommen als FC-Mitglied und dann steht da drin, Seid hat euch etwas zu sagen. Und dann kann man auf ein Video klicken und irgendwie hat das bei mir nicht geladen. WLAN war irgendwie wirklich, ich war schon ganz aufgeregt, was sagt der jetzt, ne? Und auf dieses Video, und dann hat das nicht geladen, war ich schon nervös, ohne Ende. Dachte, Gottes Willen, ne? Guckst das jetzt an? Und dann sagt er so, ja, ich musste eine Entscheidung treffen. die 13 geht.
Also so kurze Pause. Es war mir eine Ehre. Ne?
Und es war mir eine Ehre, was für eine Saison. Es war mir eine Ehre, die 13 geht. Es war mir eine Ehre, eure 13 zu sein. Dunkle, düstere Stimmung. Ich habe es nachher dann auch meinem Sohn gezeigt und der hat schon fast Tränen, Augen war ganz ergriffen. Dachte so, nein, der geht, oh Gott, ne? Und so weiter. Dann hatten wir noch einen Hänger, weil das wieder so langsam war, das Video. Internet in der Eifel, oh Gott. Und dann, ja, dann ging es dann weiter und dann sagt er so, aber eure neue Nummer 10 bleibt. Und dann dieses Ding dann da so hoch. Und dann direkt der Link darunter zum Trikot.
Ja.
Das ist gut. Das ist so, also das ist wirklich gutes Marketing, weil alle waren ja unsicher, hole ich mir nochmal ein Elmala-Trikot oder nicht. Manche haben vielleicht auch schon die 13 letztes Jahr geholt. So, und das ist, jetzt haben wir ein Adidas-Trikot. Der hat eine neue Nummer. Also das wird ein Verkaufsschlager.
Ja, ich glaube auch.
Ich habe schon allen gesagt, ich habe ja auch bald Geburtstag. Ich wünsche mir ein Elmala-Trikot. Das rote Auswärtstrikot finde ich schön. Mit diesem Retro-Wappen. Ich darf es jetzt nicht zu vielen sagen, sonst habe ich nachher 10 Elmala-Trikots. Aber ich habe es meiner Frau heute gesagt. Also Elmala 10, das ist das, was ich mir zum Geburtstag wünsche.
Da, weißt du was? Also ich freue mich auch. Also jetzt ist einfach mal ein bisschen Klarheit, jetzt kommt mal ein bisschen Ruhe da rein. Aber jetzt bist du gerade noch einmal abgebogen.
Ja.
Wir hatten ja so kurz bevor wir gesprochen haben, wie war dein Tag, war mein Tag? Und du hattest,
ja,
du hattest, weil du gerade gesagt hast, ne, deine Frau, du hast deiner Frau das gesagt. Ja, deine Frau hatte dir einen kleinen...
Die Frage ist, ob sie mir überhaupt noch was schenken möchte zum Geburtstag. Ich hatte heute, ich hatte einen Auftrag. Ist ja schon mal, du weißt, ich arbeite in Euskirchen.
Ja, ich hörte davon.
Ja, genau, und in Euskirchen gibt es natürlich auch verschiedene Läden. So, und, ja, dann bin ich natürlich auch bereit, was mitzubringen. Aus dem Supermarkt oder Baumarkt oder wo
auch
immer.
Das ist ja nett von dir eigentlich.
Nein, klar. Mein Problem ist dann häufiger schon mal, dass ich sage, klar, ich kann zwischendurch was mitbringen. Und dann habe ich nachher doch irgendwie Termine, die dann länger dauern oder so. Und dann passt das nachher zeitlich nicht mehr so. Und dann bekam ich heute die Frage, schaffst du es denn wirklich in den Obi? Ich sage, ja, ich schaffe das. Und ich sollte im Obi so eine Blume mitbringen. Und jetzt... Du hast mir auch schon mal über deinen Garten erzählt und über eure Gartengestaltung und sowas. Jetzt musst du wissen, also bei uns ist es wirklich so, dass ich mit Garten und Blumen, ich finde das schön, aber mein eigenes Engagement und vor allem meine Kompetenz, die gehen da schon gegen Null. Und ich sollte ein rotes Lampenputzergras mitbringen. Und meine Frau hat mir auch extra ein Bild davon geschickt. Ich zeige das dir mal. Und du siehst auf diesem Bild, ne, da sind das diese Dinger,
schön, ja.
Sieht schon aus, sieht auch so ein bisschen rötlich sehen die aus.
Ja, gut,
so.
Ja.
Jetzt kenne ich mich mit Lampenputzergras aber auch nicht aus. So, und dann kam ich dann da an beim Obi und dann war ich total dankbar, weil ich direkt am Eingang so Blumen gesehen habe, die etwa so aussahen. Und dann habe ich auch noch das Schild geguckt bei den Blumen und dann steht da Lampenputzergras.
Ist so ein Glück.
Und ich sage, großartig, so ein Glück. Hat er nur eins gefunden, was nicht ganz vertrocknet aussah. Er sagte, ist großartig. Er hat mir geschnappt, zur Kasse gegangen, freundliche Kassiererin. Ich total happy. Hat geklappt. Hat dann noch eine WhatsApp geschickt nach Hause. Hab dann da geschrieben, Blumen. Und dann so dieses grüne Check-Häkchen, ne? So Blumen-Check. Dann komme ich zu Hause an. Und es stellte sich leider heraus, dass ich kein rotes Lampenputzergras, sondern weißes Lampenputzergras gekauft habe. Jetzt wusste ich gar nicht, also hätte ja auch sein können, dass das Weiß irgendwann rot wechselt, ja, oder das Rot-Weiß, ja, wird, je nach Zyklus jetzt des Lampenputzergrases. Aber ich hatte da wenig Expertise und es war einfach falsch. Weil das weiße Lampenputzergras gibt es wohl auch hier in Blankenheim oder in anderen Läden. Und das rote gibt es wohl nur in Euskirchen in diesem Obi. Aber ich habe das weiße geholt. Ich habe auch kein rotes da gesehen und vielleicht auch nicht intensiv genug geguckt. Also auf jeden Fall habe ich diesen Auftrag da nicht erfüllt. Ja, jetzt muss ich mal schauen, ob ich es nochmal probiere oder keine Blumenkaufaufträge mehr erhalte zukünftig.
Ich hab hier so rote Markerstifte da, mal die doch einfach an.
Meinst du?
Ja klar, kriegt da keiner mit.
Ja.
Nicht?
Ich glaube, es wird auffallen.
Oder pitch die einfach ab.
Ja, auf jeden Fall, ne, also... Das war mein Google-Erlebnis heute, was nicht so gut geklappt hat.
Ja, guck.
Ja.
Also, ja. Aber komm, das. Aber der gute Wille zählt, ja.
Ja. Naja, das Ergebnis ist auch immer manchmal relevant. Also, weißt du, wenn du jemanden einen Auftrag gibst, ne? Ich meine, machst du ja vielleicht auch schon mal, oder ich mach das auch, gebe Mitarbeitern einen Auftrag. Und Ja, ist dann schön, wenn die sich bemüht haben, aber das Ergebnis entspricht halt eben nicht dem, was du brauchst. Das ist halt dann auch schon, ist auch unbefriedigend. Konnte ich auch nachvollziehen, dass das jetzt irgendwie enttäuschend war.
Also bist du selbstkritisch?
Ja, selbstkritisch. Ich hab's wirklich vergeigt. Ich hab weiße statt rotes Lampenputzergras gekauft.
Es gibt übrigens eine App, die in der Lage ist, die Teile auszulesen. Du fotografierst die einfach ab.
Und fragst, was das ist?
Ja.
Okay. Ja, ich werde da mal schauen.
Ja, okay. Jetzt kommen wir von der Blume zu Eifelland Fluss.
Dann machen wir das
jetzt. Ja. So, ich hatte ja beim letzten Mal den Buchstaben.
Ja, L.
Das war das
schön.
L.
Das war schön, da muss ich jetzt...
Ja, das heißt, du zählst und...
Du sagst Stopp.
Warte mal. Achso.
Ja, so.
Was auch geil. Wenn man Stadt und Fluss mit sich alleine spielt, du zählst und musst selber Plus, Schluss sagen. Das ist ja. Aber das Gute ist, du hast überall 20 Punkte, wenn du es mit dir alleine nicht spielst.
Ja, na klar, du kannst auch dann. Das ist super alleine. Ja.
Okay, also Moment, ich sag Stopp, ne?
Du sagst Stopp.
Ich sag Stopp, ja.
Dann okay. Muss ich noch anfangen.
Ja.
A.
Stopp.
G. Hatten wir schon.
Ja.
Mach ich nochmal. A.
Stopp.
I.
I.
Ja, I. Okay,
gibt's denn überhaupt?
I ist doch gut.
Wirklich?
Ja, warum denn nicht? Probieren wir mal. Los geht's.
Ja, aber das Problem ist, also I ist schon, finde ich, schon schwierig.
Findest du?
Was?
Das weint doch nicht rum.
Es gibt doch in der Eifel nichts mit I.
Was? Findest du nicht?
Ja, du bist ja groß geworden, nicht ich.
I? Also... Ah, doch, ein bisschen was vielleicht schon.
Ja, ein bisschen was? Ja, okay.
Legen wir
also,
los.
Ja. Also, aber wir denken dann, wir dürfen jetzt nicht zu.
Zu schweigsam sein.
Zu schweigsam.
Ja, das ist natürlich so. Ja, du hast manchmal Buchstaben, die sind schwieriger als andere. Das gilt auch für I.
Pass auf, Gewässer, die Isar.
Ja.
Die geht ja.
Das macht man ja immer. Man hatte so, aber die Isar läuft ja jetzt nicht ganz bei uns vorbei.
Aber es ist ja regional angrenzend, oder?
Nein. Ich habe übrigens Gewässer mit I.
Was?
Ja, ja. Ist gar kein Problem.
Ich
muss so ein bisschen mehr gucken. Ich habe auch schon Sehenswürdigkeiten.
Hä? Ich hänge gerade komplett.
Man muss uns ein bisschen auch in die Südeifel schauen und sowas, ne? Auch über unseren Kreis hinaus. Vielleicht nehme ich auch überall das Gleiche, ne? Aber ist ja auch egal. Aber hast du da nichts?
Ich habe gerade ein komplettes Loch. Ja, nee, wenn du... Wenn,
also ich nehme jetzt auch mal irgendwelche Worte, die mit I anfangen.
Das mache ich auch.
Das ist doch ganz gut. Gibt es alles? Geheimtipps? Ist Lampenputzergras, aber ist leider nicht mit I. Aber ja. Lieblingsplätze. Ah, finden wir bestimmt auch was.
Ja, wenn ich ja wenigstens mal sowas wie ein Pack an hätte. Weißt du, wenn du
hast du noch gar nichts sowas?
Ja, das ist.
Was hast du denn schon?
Ja, so gesehen.
Hast du eine Berühmtheit? Das ist schwierig, ne?
Nee, ich habe bisher eine Ortschaft, dann habe ich typisch Eifel, was man nicht so ernst nehmen sollte, und den Geheimtipp, den ich habe eigentlich ein wirklich nennenswertes...
Ich kann was Schönes zu Eifler Platt gleich beisteuern, das ist ganz gut.
Also übrigens, ganz kurz, als wir meinem Dad den Gutschein geschenkt haben...
Ja.
Also normalerweise heißt das ja Gasgrill.
Ja.
Bei meinem Dad heißt das JJ, Jasgrill.
Jasgrill. Eine Jasgrill, ja, das finde ich gut.
Eifler Platt. Ja. Haben wir das, gibt's. Gründe in der Eifel zu leben mit I. Das.
Da kannst du ja irgendwas einfallen lassen.
Ja, ja, klar. Hatte irgendwas. Ich nehme
ja.
Ja, das ist aber echt. Ich würde ja schon gerne versuchen, was Konstruktives zu nehmen.
Berühmtheit. Ja, ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche starken Begriffe. Gucken wir mal. Berühmtheit, hast du da jetzt was? Berühmtheit habe ich noch irgendwie noch nichts.
Ja, so. Sehr, achso.
Jetzt gibt's aber richtig Gas, ne? Jetzt geht's richtig ab. Jetzt gibt der Jörg Gas.
So gesehen wäre ich fertig.
Ist das so?
Ja. Ja, gut. Also, nach meinem persönlichen Empfinden, was man jetzt nicht so.
Okay, nein, ich habe keine Berühmtheit, aber das ist ja nicht schlimm. Was hast du für eine Ortschaft?
Irrel.
Ich habe Insul.
Ah, kacke. Ja, klar.
Wieso kacke? Du hast auch eine Ortschaft.
Ja, aber Insul waren wir während der Flut super, super häufig. Deswegen, ja. Also kacke aus dem Grund, weil es mir einfach nicht eingefallen ist.
Insul kann man auch gut essen gehen. Gibt es zwei nette Restaurants.
Das weiß ich. Also das weiß ich.
Ja, wirklich, ist das so? Wirklich toll.
Okay.
Ja, Keuler und das andere komme ich gerade nicht drauf. Beide gut.
War ich noch nie.
Wirklich gut. Insul, können wir mal zusammen essen gehen?
Ja, gerne.
Machen wir.
Was hast denn du beim Gewässer?
Irrler Wasserfälle.
Habe ich auch.
Ja, ist gut, oder?
Aber, pass auf, die habe ich, jetzt kann man, die habe ich auch bei Sehenswürdigkeiten und Lieblingsplätze.
Ja, ich auch.
Ja, aber die fiel mir tatsächlich erst, ich hatte Irrl sofort. Das war das Erste, was ich hatte.
Und aber auf die Irrler Wasserfälle, die sind
ja
toll.
Ja, sind sie.
Ja, das ist ja nah an der luxemburgischen Grenze da in Südeifel. Schön. Mhm. Sehr schön. Was hast du für eine Berühmtheit?
Ilsbett.
Ach, die Ilse.
Die Ilsbett ist die Schwägerin dritten Grades.
Ja.
Über fünf Ecken verwandt mit dem Marzin.
Ernsthaft? Ja, ist gut. Ja, und vielleicht ist er auch mit Fichten-Louis verwandt. Da habe ich übrigens positives.
Ja, ich auch.
Ich positives Feedback bekommen zur Fichten-Louis-Geschichte. Ja, schade. Irgendwie so eine Person hätte ich noch irgendwie eine finden müssen, wo ich ein paar Geschichten zu erzählen
kann. Aber, da hast du jemanden? Also mit I?
Nee. Aber irgendeine Ilse gibt es garantiert. Auch eine, die.
Sollen wir mal live ChatGPT fragen?
Nein. Wir verlassen uns auf die natürliche Intelligenz. Ja, aber vielleicht fallen Leuten da was mit I ein.
Ja.
Was ist typisch Eifel?
Irre.
Irre zu sein. Achso, das stimmt. Aber ich habe Insektenhotels.
Oh, das ist aber
das ist schön. Ja, gibt's auch einige. Ne?
Das stimmt. Ist schön. Ja, irre. Ich meine, das ist tatsächlich positiv. Ich finde, du hast hier in der Eifel echte Typenleben. Ne?
Ja, das stimmt.
Also meine ich auch wirklich so. Ja. Das ist so, ne? Okay.
Aber Insektenhotel ist auch gut, ne?
Ja.
Was hast du für Eifler Platz?
Idötzchen.
Oh, schön.
Ja,
Idötzchen ist schön. Ist
kennt man Idötzchen eigentlich noch?
Ja, na klar.
Ja, Erstklässler, oder?
Erstklässler. Ja, genau. Bald wieder ein paar Idötzchen. Schön.
Ja. Was hast du?
Ich habe, da kann ich was zu erzählen. Ich habe Is.
Hä?
Is.
Eis, das Eis.
Eis, genau. Ja. Aber interessant. Zum Beispiel habe ich mal Diskussionen zugeführt. Es gibt wirklich unterschiedliche Aussprachen von Ort zu Ort. Zum Beispiel hatte ich jetzt so in meiner Familie auch den Unterschied zwischen Freilingen und Ribsdorf. Liegt ja nicht weit voneinander entfernt, ne? 8-9 Kilometer. Und in Ribsdorf sagen die tatsächlich dazu, Is Eise.
Hä?
Is Eise heißt Eis essen.
Is
Eise.
Eise heißt essen?
So, in Freilingen sagen wir Eis Äße. Verstehst du? Also ich mache das nochmal. Is Eise wäre die Version, die jetzt, ne, nach dem, was mir zugetragen, was in Ribsdorf geläufig ist. In Freilingen sagen wir Eis Äße.
Mhm.
So.
Ja, schön.
Da ist es schon schwierig, wenn
was
du zusammen...
Auch geil ist, so, wenn du geil jetzt, ist, dass beide keine Eisdielen haben.
Wenn du jetzt zwei Bällchen Stracciatella essen willst, ist es erstmal schwierig, dich zu verständigen. So, weißt du? Übrigens, total süß, Stracciatella, ne? Mein Sohn, der früher, als er klein war, das war so 2-3 Jahre, hat der immer gesagt, ich hätte gern schwarzer Teller. Stracciatella konnte nicht. Hat er gedacht, das heißt schwarzer Teller. Fand ich herrlich. Du hast ja manchmal so Sachen, die du dir merkst, was deine Kinder dann irgendwie so falsch aussprechen. Total süß.
Mein Sohn konnte Weihnachtsmann nicht aussprechen, hat zudem immer Matzi-Mann gesagt.
Matzi.
Weil er so aussieht.
Der Matzi-Mann.
Der Matzi-Mann. Aber ganz kurz zum Thema Eis.
Ja.
Ich war letzte Woche mit meiner Frau und zwei Freunden Eis essen.
Wo war dir?
In Euskirchen. Wie heißen die? Süß und kalt oder kalt?
Kalt und süß.
Kalt und süß. Genau. So. Nachdem in der Euskirchener Innenstadt tatsächlich schon alles zu hatte, sind wir dann dahin gefahren. Da habe ich tatsächlich, komm, jeder ein Eis. Ne? Wir waren vorher was essen. Und ja, dann habe ich gedacht, komm, jetzt sitzen wir hier. Das war, weiß ich nicht, 9:30, also abends. Und es war noch nett warm. Du konntest dich da hinsetzen. Ja. Ich meine, so. Dann sage ich, komm, sag mal hier, viel Spaghetti-Eis. Ne? So. Dann sind wir rein. Dann sagte aber einer, aber ich nehme das mit Schokolade. Sag ich, wie mit Schokolade? Dann sagt er, ja, mit Schokolade. Und so. Sag ich, pass auf, für mich ist Spaghetti-Eis immer Vanille-Eis mit, also ich wusste auch nicht, ja, dass es das anders gibt. Ne?
Und Vanille-Eis, dann hast du die Erdbeersoße drüber und dann kriegst du dann noch die weiße Schokolade,
ja, genau,
als,
genau,
ne? Als Parmesan
drauf. Ich tatsächlich, ich bestelle doch hier kein Spaghetti-Eis mit also
ja, wieso, mit Schoko-Eis. Hast du auch Volkernudeln?
Ja, ne, pass auf, dann sind wir rein, ne? Dann hat er das bestellt, ne? Und der Inhaber sagte dann, ja, okay, kein Problem. Dann sage ich, hören Sie mal, haben Sie das öfters, dass hier Leute mit Schoko? Dann sagt er, ja, total häufig. Dann habe ich gedacht, vielleicht bin ich doch einfach mittlerweile alt, ja, und einfach total konservativ, dass ich mir unter einem Spaghetti-Eis nichts anderes vorstellen konnte. Jetzt hatte der da ganz unterschiedliche Dinge hängen. Also die unterschiedlichsten Spaghetti-Eis-Möglichkeiten.
Ja.
So, und dann habe ich überlegt, weil ich ja so gern Zitroneneis esse.
Hast du das mit Zitroneneis genommen?
Dann habe ich gesagt, dann nehme ich das komplett mit Zitroneneis. Dann sage ich aber, ich möchte keine Erdbeersoße dann drauf, weil da muss ich auch irgendwas Saures haben. Ne? Dann sagt er, ja, er hat da so irgendwas so mit, keine Ahnung, Mango und Tropik und so weiter. Ja, und dann hat er dieses Eis gepresst und das ist total spannend. Der hat so eine Handpresse gehabt und das Zitroneneis ging viel schwieriger, als der hat da richtig viel gearbeitet, um diese Nudeln zu bekommen. So, und dann, und sein Spannemann hat dann Erdbeersoße drauf getan. Und dann sagt er, jetzt ist Erdbeersoße drauf. Und dann sage ich, ja, sag ich, komm, alles gut. Und dann sagt er, nein, musst du nicht bezahlen. Und ich meine, nochmal, ne, das ist ja, ich glaube, die kosten 6,50 oder 7,50 €. Ja. Und dann sage ich, nee, komm, alles, ne. Sagt er, nein, das ist ein Fehler, du kriegst das so. Und dann sage ich, okay, dann gebe ich dir denselben Betrag als Trinkgeld, weil ich wollte das nicht geschenkt haben. Ne?
Ja, so, spricht dann, für dich.
Ja, so,
Ehrenmann.
Ja, so, dann haben wir, lustigerweise wollte ich mit Karte bezahlen, ging dann gar nicht. Dann sage ich, okay, wir kommen gleich, dann haben wir draußen so Eis gegessen. Ey, ich habe mich so geärgert, dass so ein riesigen Klumpen Zitroneneis war. Ich hatte nachher so einen Sodbrennen. Ja,
kannst nicht so viel von essen. So,
und dann hatte ich natürlich kein Bargeld dabei. Und dann habe ich meine Frau gefragt. Die hatte Bargeld da. Und er hat darauf, der hat auch kein Trinkgeld genommen. Also deswegen, ja, wenn er das hört, wahrscheinlich nicht. Aber vielen Dank.
Nette Geschichte.
Ich hätte bezahlt, logischerweise.
Weißt du, dass ich mal in der Eisdiele gearbeitet habe?
So probemäßig meinst du?
Ja,
das weiß ich.
Habe ich mal gemacht, so eine Sommertour, habe ich das gemacht. Es ist echt gar nicht so einfach. Ich habe auch Spaghetti-Eis gemacht, musste man dann so dieses Ding da so durch, dann mussten so viel Kugeln da rein, Vanille-Eis und dann das so machen. Habe ich gemacht, habe Spaghetti-Eis gemacht, habe auch dann so Kugeln gemacht, aber muss auch die richtige Größe haben und vor allem musste die auch dann so drücken, auf das Hörnchen ist es schwierig. So im Becher fand ich einfach, aber auf das Hörnchen ist die auch halten und so. Und ja, fand ich interessant, habe ich ein bisschen was auch darüber gelernt, wie das irgendwie so hergestellt wird. Und ja, was ja vielleicht auch aufwendiger in der Herstellung ist. Und da wurde mir auch erklärt, dass Pistazie sehr aufwendig, auch teuer ist, so von den Zutaten her insgesamt.
Okay.
Und jetzt habe ich gehört, es gibt tatsächlich in Köln Eisdielen, die differenzieren beim Bällchenpreis.
Aha.
Da ist nicht mehr hier so Einheitsbällchen 1,50 oder wie auch immer, sondern da ist quasi Pistazie zum Beispiel auch teurer als dann andere.
Was aber ja gut ist eigentlich.
Weil, ja, genau, das ist dann ja, wenn es schmeckt, ist das dann gut, ja.
Ja. Nein, aber wenn du kein Pistazie isst, dann isst du günstiger. Weil sonst hast du ja eine Mischkalkulation.
Ja, nee, also sonst war immer eine Mischkalkulation, aber da gibt es jetzt manche, die differenzieren.
Ich esse im Regelfall immer nur im Hörnchen Zitrone und Joghurt.
Ja, ja. Joghurt mag ich auch gerne. Ja, aber es gibt so, ich unterscheide schon mal. Wenn es sehr heiß ist, mag ich gerne auch sowas Frisches, so Zitrone finde ich nicht schlecht, Himbeere dann. Und ansonsten auch schon mal gerne so, weiß ich nicht, Stracciatella mag ich gerne. Ich mag gerne Jogurette, gibt es manchmal sowas finde ich gut.
Ja, ne?
Oder so Maxi-King oder sowas
ja, oder gibt, so, ich oder gut. So Teig oder mit Cookie-Sachen.
Ja, Cookie-Sachen, finde ich schon gut, ist schon gut. Ja, also Eis ist wirklich was, könnte ich echt nicht drauf verzichten, so im Sommer. Eis ist, sobald es dann irgendwie so, also Eis
finde ich okay.
Wir waren bei,
wir haben den Eifler-Platz gehabt, genau. Welchen Geheimtipp hast du?
Igel. Wir haben Igel bei uns in der Eifel. Ja, das ist doch ein Geheimtipp. Wo siehst du heutzutage noch Igel?
Was ist das schlecht?
Bist du schlecht?
Ich mach mir richtige Gedanken.
Komm, du hast auch irre Wasserfälle.
Nee?
Was hast du?
Iltis-Code.
Ja, gut.
Für die Haut ist Iltis-Code gut.
Ist das so?
Bestimmt.
Und das ist vor allem eine Eifler-Spezialität.
Ja, klar.
Der
Eifler-Iltis.
Wo sonst?
Weißt du, der geht oft mit dem Eifler-Igel einsaufen.
Ja, klar. Ja. So ist das. Ja. Mit dem Igel.
Ja.
Was haben wir noch als Gründe, in der Eifel zu leben?
Ich habe da Iltisse.
Iltisse. Ich habe nicht Igel genommen. Da habe ich gedacht, die Integrationskraft. Der Eifler. Ist das dir nicht aufgefallen, wie offenherzig
dafür,
die Eifler sind?
Dafür kriegst du 60 Punkte.
Ne, oder?
Ja.
Ne, also wenn einer sich vernünftig hier verhält und sonst was, dann hat die Eifel, dann packen die einen.
Ja, das stimmt.
Guck mal, du bist ja quasi zu einem Art Engelgauer geworden hier.
Ja. Ich bin der Neue,
obwohl
ich seit 19 Jahren hier bin. Ne?
Aber bleibt aber auch 20 Jahre lang immer noch ein Zugezogener, ja, aber trotzdem gibt es eine Integrationskraft.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
Ja, schön. Also, und dann sagst du, mit I geht nichts.
Ja, aber die Irrelevanz, die Wasserfälle.
Die Wasserfälle haben uns gerettet.
Ja. Ja, also wir sind am Ende. Wir haben viel länger gemacht, als wir wollten.
Echt? Wie lange haben wir denn jetzt schon?
80.
Ja, dann lass uns, finden wir noch einen Folgentitel.
Kunterbunt.
Ach, Quatsch.
Ja, was haben wir denn?
Was haben wir besprochen? Wir haben Waldbrände gehabt. Gut, das ist natürlich sehr ernst.
Ja, das ist ja auch blöd.
Ja, wir haben natürlich auch lustige Sachen besprochen. Google?
Vielleicht können wir Google nehmen, aus dem Grund.
Der Absturz des Rezensators. Was auch nicht schlecht ist, dann würdigen wir meine Geschichte. Wobei, eigentlich würdigen wir dann mein Versagen, ist Lampenputzergras.
Oh, die gefällt mir.
Ja?
Ja.
Okay, wir nennen das Lampenputzergras. Ich verarbeite sozusagen mein...
Es gibt übrigens auch, wenn wir mal bei seltsamen Namen sind, ne? Es gibt auch eine, ich glaube, eine Schwiegermutterzunge.
Okay.
Ja, ich habe nämlich, also Hintergrund, warum ich das weiß, ist tatsächlich, dass ich, wenn ich mit Menschen Kommunikationstrainings mache, dann gibt es bei mir eine Übung, die nennt sich PowerPoint-Karaoke.
Okay.
Das heißt, die bekommen die Aufgabe, eine Präsentation bestehend aus 7 Folien abhalten zu müssen. Und sie wissen natürlich nicht, was passiert. Und jetzt kannst du davon ausgehen, die sind gemein, ja, okay. diese Präsentation. Und da gibt es tatsächlich, ich meine, die Schwiegermutterzunge.
Nicht schlecht.
Ja, das ist ein schöner Abschluss, finde ich.
Das ist sehr schön.
Für die Folge 16 nach dem Lampenputzergras. Ich würde sagen, wir wünschen allen eine gute Zeit. Hoffen natürlich sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und Markus, du hast wie immer das letzte Wort.
Macht es gut. Augen auf beim Blumenkauf. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.